I'm Anna Bowden, co-director.
I'm Ryan Fleck.
Yes, Uwe Boyle.
Hello, this is Guillermo del Toro.
I'm Joe Russo.
And I'm Anthony Russo. We're the directors.
Hi, this is Peter Himes.
Hi, I'm Joss Whedon. I wrote and directed this mess.
This is Richard Fleischer. I'm the director of this film.
This is the Captain Marvel director's commentary.
And yet another incredibly dense and disturbing audio commentary.
Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast mit Janina und André.
Guten Abend.
Guten Abend. Ich mache mir heute mal ein Bierchen auf. Es gibt ein Dortmunder Bier aus einer kleinen Brauerei. Bergmann heißt das. Ein Export zum Wohl.
Prost.
Ja, Janina. Wir sind gerade vom Sport zurück. Gut durchblutet.
Ja, ob das Hirn auch mitmacht, sehen wir gleich. Heute geht es um einen schönen Film, den wir uns angeguckt haben, wo es zwei Audiokommentare dazu gibt. Und zwar heißt der Film Knives Out, in Deutsch ein Mord zum Dessert. Und Knives Out als englischer Titel. Endlich mal nicht schlecht übersetzt. Oder schlechtes neues Englisch dazu erfunden.
Wir können ja schon mal vorausschicken, wir fanden den Film beide ziemlich gut, war unterhaltsam. Aber worum geht's denn? Wollen wir da mal wieder kurz erklären, worum es in der Handlung ging, damit wir dann einen kleinen Einstieg haben?
Einen kurzen Einstieg zu einem schönen, komplizierten Murder-Mystery-Fall, der so ein bisschen an Agatha Christie erinnert. Und zwar ein Mord zum Dessert, ist ja auch wieder ein komischer Titel, weil es ging gar nicht ein Mord zum Dessert, aber gut. Es geht um einen reichen alten Mann, einen Familienpatriarch, der in einem großen Herrenhaus wohnt und ein sehr berühmter und sehr reicher Krimi-Autor ist. Und der Film beginnt mit ganz klassisch mit der Entdeckung des Mordes durch die Haushälterin, die den alten Mann findet, und geht fast nahtlos über in die Geschichte rund um den Abend davor. Das war nämlich der 85. Geburtstag des Harlan Thrombey. So heißt der Autor. Und wie es so ist, die Polizei kommt ins Haus und fragt die Angehörigen nach den näheren Umständen.
Die werden dann intensiver und eingehend befragt. Irgendwie merkt man gleich so richtig, naja, also irgendwie haben alle offensichtlichen Grund zu lügen. Das wird eigentlich immer deutlicher, und irgendwann sieht man recht unscharf noch im Hintergrund noch jemand zusätzlichen zwischen den, neben den beiden Polizisten herumlungern. Stellt sich heraus, dass das der Privatdetektiv Benoit Blanc ist, der zuerst nur zuhört und sich dann aber zunehmend immer mehr einmischt in die Befragung der Familienangehörigen.
Und dann gibt es klassische Rückblicke, so Schnitte zu dem Abend zurück, wo dann Szenen dargestellt werden, die Sicht der jeweils Befragten da widerspiegeln, und dann schneidet es zurück in diese Unterhaltung oder in die Untersuchung, und dann erzählen die aber fast alle immer irgendwie eine etwas andere Geschichte als das, was vorher zu sehen war. Also man merkt da, also das, daran merkt man dann schon, dass da irgendwie nicht alles so mit rechten Dingen zuging oder jeder irgendwie ein bisschen was zumindest zu verbergen hat. Und als letzte von den vielen, also erst werden die vielen Angehörigen, die zwei Kinder und die Eheleute der Kinder und die Enkel werden nicht befragt, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Nee, also eigentlich nur die Kinder, oder die Erwachsenen sozusagen, die echten Erwachsenen. Die Kinder sind nicht mehr so jung, die sind alles Teenager bis Studierend oder junge Erwachsene. Und dann werden die alle befragt, und am Schluss wird auch noch die Martha befragt, die sich nämlich in den letzten Jahren um den alten Herrn gekümmert hat und sowas wie eine private
Pflegerin.
Aber sie war jetzt nicht sehr hinfällig, aber hat eben diverse Medikamente gebraucht und eine Unterstützung gebraucht. Und die wird dann am Schluss quasi befragt von dieser ersten Runde und dann wird ziemlich schnell klar, dass das doch ein sehr interessanter Fall ist. Und zwar wird sie von dem Benoit Blanc, der von Daniel Craig gespielt wird, nach einer Merkwürdigkeit gefragt, die sie aufweist, oder er hätte gehört, dass sie nicht lügen kann und dass, wenn sie lügt, dass dann was passiert. Und tatsächlich sieht man dann in der ersten Szene, wo die zusammensitzen, dass sie dann absichtlich oder unabsichtlich, naja, also irgendwie nicht ganz die Wahrheit sagt, und dann muss sie sich direkt übergeben. Also sie erträgt das Lügen sozusagen auf eine körperliche Art und Weise nicht. Und das ist dann schon ganz spannend, weil auch sie einiges zu verbergen hat und dann in diesen Rückblenden und Befragungssituationen das immer spannender wird. Wer es denn war oder wie es denn genau war, weil wer es war, wird eigentlich dann relativ bald klar, aber wie und warum und was jetzt noch drumherum ist, das ist dann die große Frage. Dürfen wir schon sozusagen spoilern? Ja, ne?
Also vielleicht machen wir eine Spoilerwarnung jetzt im Voraus. Also wer den Film noch gucken möchte, sollte jetzt erstmal eine Pause machen und den Film gucken, wenn ich verraten bekommen möchte, was der Twist in dieser Geschichte ist. Alle anderen können jetzt einfach weiterhören.
Genau, der von hinten aufgerollte absolute Twist ist, dass es doch in dem Fall ein unverhofft quasi ein reiner Selbstmord war, aber dazwischen eigentlich ein Mord geplant war, der jemand anders in die Schuhe geschoben werden sollte, nämlich der Martha sollte der Mord in die Schuhe geschoben werden durch ein Vertausch von Medikamenten, die sie dem Harland gespritzt hat jeden Abend. Und so, ich weiß nicht, im ersten Drittel taucht derjenige gar nicht in echt auf, um den es dann später vermehrt geht. Und der ist nämlich quasi das schwarze Schaf der sehr reichen, der versnobten, schon fast Familie, ist selber irgendwie so ein reiches Söhnchen und ist aber ziemlich widerspenstig, oder wie, ich weiß nicht, wie würdest du ihn beschreiben?
Ja, so ein bisschen, ich finde, er wirkt einfach so ein bisschen revoluzzerisch. Ja, so ein bisschen ein bisschen aufrührerisch irgendwie für die Familie, ne? So, und hat irgendwie nicht so viel Bock, glaube ich, auf die ganze Familie und ihn nervt das scheinbar alles so ein bisschen an. Und
er war nicht bei der Beerdigung des Großvaters, das ist einer der Enkel und der ist Ransom Drysdale und wird von Chris Evans gespielt. Und ähnlich wie Daniel Craig in einer ungewohnten Rolle, die Martha Cabrera wird von Ana de Armas gespielt und die älteste Tochter von Jamie Lee Curtis, also Linda Drysdale, wird von Jamie Lee Curtis gespielt und sehr lustigerweise ist ihr Mann Don Johnson, der Richard Drysdale. Irgendwie eine sehr nette Kombination aus irgendwie doch vielen bekannten Schauspielern und noch einigen mehr, die aber eben in ungewohnten oder in mal anderen Rollen und in so einem ganz klassischen Murder Mystery irgendwie auftauchen und jeder, wo jeder verdächtig ist. Also irgendwie spielt der Film schön mit dem Genre und gibt jedem mal seinen speziellen Auftritt.
Ja, du hast jetzt Daniel Craig erwähnt. Ich glaube, hatten wir noch nicht gesagt, dass er den Ermittler spielt, den Privatdetektiv. Ne?
Das hatten wir, glaube ich, kurz erwähnt, aber okay. Auch er ist in dem Fall in einer etwas ungewohnten Rolle. Genau, aber auf jeden Fall kommt dieser Enkel dann später ins Spiel und es stellt sich immer mehr raus, dass es zwischen Martha, der ehemaligen Pflegerin, und Ransom, dem etwas widerspenstigen Enkel, zu einer Art Verschwörung kommt, als die Ermittlungen noch laufen und der Ermittler immer mehr zu dem Schluss kommt, dass da irgendwas vielleicht doch faul war oder irgendwie nicht ganz koscher war. Und dann wird nämlich das Testament eröffnet. Und bis dahin war Martha eben die Einzige, die irgendwie unverdächtig war, weil sie nicht begünstigt war durch den Tod des alten Harland, sondern eigentlich diejenigen, die am meisten verloren hat, nämlich ihren Job und eben eigentlich nichts zu gewinnen hatte. Und dann wird dieses Testament eröffnet und es gibt ein neues Testament und es wird klar, dass niemand aus der Familie irgendetwas erbt, sondern dass er alles dieser Martha überschrieben oder vererbt hat. Und daraufhin dreht sich natürlich das ganze Spiel nochmal neu, macht eine neue Runde und letztendlich verschwören sich erstmal Martha und der Ransom, der widerspenstige Enkelsohn, miteinander gegen den Rest der Familie sozusagen.
Genau. Ich finde fast, da können wir es eigentlich auch bei belassen, ne? Müssen wir, oder? Möchtest du es noch zu Ende erzählen?
Wir haben es ja so angedeutet, ne?
Genau. Aber, kann man. Also ich glaube, dann den Rest, den kann man ja auch den Zuschauern noch, denke ich, überlassen oder den Zuhörern.
Ja, weiß ich gar nicht, wenn man später nochmal drauf kommt, auf andere Sachen.
Ja, dann kommen wir da nochmal drauf zurück. Oder ich meine, also wenn du möchtest, ich will dich jetzt nicht abbinden. Also wenn du willst, kannst du auch noch weiter erzählen.
Naja, ich würde es jetzt schon zu Ende erzählen. Mhm. Und zwar stellt sich dann nach und nach raus, dass Martha jetzt eben auch was zu gewinnen hat und eben entsprechend viel zu verbergen hat. Und zwar hat sie an dem Abend die Medikamente vertauscht und der alte Mann hat Morphium gekriegt gegen irgendwelche Schmerzen und sie hat ihm viel zu viel davon gespritzt. Findet das Gegenmittel nicht, der alte Mann hindert sie daran, den Krankenwagen zu rufen und sie ist in totaler Panik und er entwickelt schon einen Plan, wie sie da heil rauskommt, weil sie ja das nicht absichtlich gemacht hat und die Mutter als illegale Einwanderin in die USA gekommen ist und dass sie an ihre Familie denken muss und das ist eine komplizierte Hintergrundgeschichte. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass der alte Mann als Krimi-Autor sich jetzt ganz schnell einen klugen Plan ausdenkt, wie Martha aus der Sache rauskommt und letztendlich sich selbst die Kehle aufschlitzt und eben dann so gefunden wird und die große Frage, die sich alle stellen, ist, war es jetzt wirklich Selbstmord oder gab es doch noch irgendwie Fremdeinwirken? Und nach kommt eben heraus, dass diese vertauschten Flaschen letztendlich nochmal vertauscht gewesen waren und Martha quasi das Medikament gespritzt hat in der hohen Dosis, wie es sein sollte und gar nicht das Morphium so hoch dosiert hatte und er gar nicht gestorben wäre, wenn er sich nicht selbst umgebracht hätte. Und wer hat vorher die Medikamente vertauscht? Der Enkel Ransom. Der ist nämlich der eigentlich perfide, böse Mensch in der ganzen Geschichte.
Genau. Ganz toll gespielt von Chris Evans, den man sonst als so strahlenden Überhelden immer kennt. Als Captain America vor allem natürlich in den Marvel-Filmen. Ich würde gerne noch... Bist du fertig?
Ich bin noch nicht ganz fertig,
ach so, okay.
Weil nämlich der zweite Twist in diesem Spiel, also eigentlich ist der Ransom, der hatte einen Mord geplant und dann kam ein Selbstmord raus, wo er seinen Plan irgendwie ändern musste und Martha dann noch, um Martha trotzdem da irgendwie noch dran zu kriegen, er wollte das nämlich Martha in die Schuhe schieben und dann aber noch so eine innere oder noch eine weitere Verwicklung ist und wo dann tatsächlich jemand umgebracht wird, ist die Haushälterin, die nämlich den Ransom beobachtet hat, wie er irgendwie an diesen Medikamenten rummacht oder die einsammelt später und ihn dann versucht zu erpressen. Und letztendlich bringt er die Haushälterin um und ganz am Schluss gesteht er das, weil sich nämlich Martha doch noch beherrschen kann und eine glatte Lüge ihm ins Gesicht lügt und ihn erst hinterher anspuckt. Und dann kommt nämlich raus, dass sie am Schluss doch einfach alles geerbt hat. Und weil sie so ein gutes Herz hat, bleibt offen, ob sie dieser ganzen Familienbande doch noch irgendwie hilft oder nicht mit ihrem neu erworbenen Reichtum. Und sie ist eine starke Frauenrolle in dem Fall, trotz aller Komplikationen. Und auch deswegen gefällt mir, glaube ich, dieser Film besonders gut.
Ja, und ich hatte tatsächlich erst beim dritten Mal, glaube ich, als wir den zweiten Audiokommentar gesehen haben, ist mir erst aufgefallen, wie der Film endet. Also, dass sie dort nämlich dann im Haus oder auf dem Balkon vom Haus steht, mit einer Tasse in der Hand, auf der steht My Home, My Castle, My, weiß nicht genau.
My House, My Rules, My Coffee, My House, My Rules, nein, was auch immer.
Genau.
Irgendwie so.
Sehr, sehr schön. Also ja. Tatsächlich aber mir gar nicht so bewusst aufgefallen.
Beginnt und endet der Film, aber in unterschiedlichen Händen.
Also ich würde ganz gern mal noch ein bisschen was, weil das finde ich in dem Film jetzt doch besonders, nochmal kurz auf die Schauspieler eingehen wollen. Ja. Auf ein paar zumindest von denen. Also Daniel Craig spielt den Ermittler, mit dem würde ich mal anfangen. Und der spielt auch vor allem nur deshalb dort mit, weil der James Bond verschoben wurde, den er eigentlich drehen sollte, nämlich Keine Zeit zum Sterben. Der ist jetzt mittlerweile natürlich abgedreht, aber veröffentlicht wurde der ja immer noch nicht. Es ist tatsächlich immer noch der aktuellste James Bond, den wir aber immer noch nicht sehen konnten. Er hat sich für den Film dann noch so eine Art Südstaaten-Akzent antrainiert, der wohl auf einer Dokumentation oder auf einem Interview mit einem Historiker, Shelby Foot, basiert, der so einen Südstaaten-Akzent hat, und mit seinem Sprach- oder Dialektcoach hat er dann den wohl so ein bisschen geübt und einstudiert. Ich fand ihn aber eigentlich, also meintest ja vorhin, dass alle so entgegen ihren üblichen oder typischen Rollen besetzt wurden, das finde ich auch. Aber bei ihm finde ich das ja nicht so sehr. Also ich finde, er spielt hier auch so ein bisschen so den kühlen, coolen Typen irgendwie.
Ich kenne ihn nicht anders. Ich weiß nicht, ob er andere Sachen spielen kann.
Ja, genau, natürlich auch.
Vielleicht schon, aber ja.
Genau. Aber also trotzdem gut. Also ich fand ihn gut besetzt, war toll überzeugend und fand ihn nicht schlecht. Naja, und Chris Evans eben als Ransom, ja, ich würde mal sagen, der Hauptbösewicht im Film, eben bekannt als Captain America aus den Marvel-Universe-Filmen. Auch einer meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen ist eben die Jamie Lee Curtis, du hattest das ja gerade schon kurz erwähnt. Es könnte sein, dass viele sie kennen aus Halloween, da gibt es ja mittlerweile auch ein paar Folgen davon, da hat sie mitgespielt. Mir in Erinnerung geblieben ist sie tatsächlich vor allem aus einem Fisch namens Wanda, wo sie, ich glaube, John Cleese anschmachtet, als er Russisch redet.
Ja, mit der Unterhose auf dem Kopf. Also nicht easy, sondern eher irgendwie sowas war.
Genau. Ja. Und in Blue Steel hat sie auch mitgemacht. Glaube ich, eher so ein Actionfilm so ein bisschen. Von 1990 übrigens einer der ersten Filme von Catherine Bigelow, die man mittlerweile, glaube ich, spätestens seit Zero Dark Thirty kennt. Auch die einzige Frau, bis jetzt immer noch Janina, die einen Regie-Oscar bekommen hat für The Hurt Locker. Aber die hat auch Zero Dark Thirty gemacht und Strange Days, was ich nicht wusste. Auch einer meiner Lieblingsfilme. Finde ich auch super. Da kennt man sie also auch her. Oder auch natürlich in True Lies mit Arnold Schwarzenegger zusammen. Da können sich vielleicht auch noch ein paar dran erinnern. Naja, und dann Don Johnson. Wo wir beide natürlich, Miami Vice.
Ich habe ihn aber sehr spät erkannt, weil er nämlich einen Bart hat in dem Film. Und gar nicht, ich finde, der sieht gar nicht so, also unrasiert erkenne ich ihn viel besser, aber ich erkenne sowieso schlecht Menschen, deswegen bin ich da immer etwas benachteiligt.
Er hat in Django Unchained auch mitgespielt von Tarantino. Und da hat er, glaube ich, auch schon so einen ähnlichen Bart. Und da hat er, glaube ich, einen Sklavenhalter gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Er war, glaube ich, nicht ganz so kurz geschoren und gepflegt wie jetzt.
Genau.
Jetzt ist er so ein bisschen Lebemann und hat auch Dreck am Stecken. Jetzt haben irgendwie alle...
Die Figur.
Alle Figuren haben irgendwie Dreck am Stecken.
Genau. Ja. Dann die Toni Collette. Spielt er auch noch mit? Auch eine der, was ist sie denn? Auch Tochter? Was ist sie denn eigentlich?
Nee, sie ist die Ex oder die Witwe des dritten Kindes, der ist aber schon verstorben. Okay. Also sie gehört quasi zum angeheirateten Teil der Familie. Aber da die auch eine Tochter hat, also das Enkelkind sozusagen, ist sie da irgendwie auch bei den Familienfeiern mit dabei.
Habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden, okay. Ja, die spielt da eben diese Figur und mir ist sie sofort in Erinnerung gekommen, weil, und das ist schon richtig lange her, sie hatte die Hauptrolle in Muriels Hochzeit und aber auch in ganz, ganz vielen anderen Filmen. Also es ist echt irre, wo diese Frau schon mitgespielt hat in Hollywood und dort wirklich in vielen, vielen Filmen mitgespielt. Mit kleineren Rollen, aber auch mit größeren Rollen. Und also es ist schon so ein Charaktergesicht irgendwie, ne? Auch.
Ja,
also es ist schon sehr speziell.
Aber sie spielt auch super.
Und sie spielt, ja, sie spielt wirklich gut, genau, auf jeden Fall. Für mich auch eine der, auch, wobei es gibt so viele tolle Figuren in dem Film und so viele tolle Schauspieler und Schauspielerinnen. Das gehört aber definitiv für mich auch mit dazu, was sie da gemacht hat. Naja, und dann?
Also hier steht, sie ist eine australische, nicht eine kanadische
Schauspielerin. Australisch, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ich meinte natürlich australisch.
Ja, das hat mich jetzt gerade gewundert, weil es ja ein australischer Film war.
Sehr gut.
Also das Muriels Hochzeit war ein australischer, französischer Film.
Ja. Genau. Dann Christopher Plummer, der das Opfer, also das Mordopfer spielt. Zwar ist das Opfer direkt am Anfang, zu Beginn des Films schon tot, aber
er ist so oft in den Rückblenden zu sehen. Genau. Also eigentlich ist er auch eine der großen Hauptrollen in diesem Film.
Ja, und da wir ja so eine Star Trek-Vergangenheit haben, ist es tatsächlich so gewesen, dass ich ihn tatsächlich in erster Linie mich dann gleich an Star Trek 6 erinnert habe. Da spielt er den glatzköpfigen Klingonen, der einzige Klingone in diesem Film, der keine Haare hatte. Aber zum Beispiel auch bei Anrufmord, ein ganz bekannter Krimi, oder der rosa-rote Panther kehrt zurück. Da hat er auch zum Beispiel mitgemacht.
Und er ist gestorben.
Der ist dieses Jahr gestorben.
Dieses Jahr, ja.
Ja. Also 2021 im Februar gestorben. Dann haben wir noch den Frank Oz, der spielt eine kleine Nebenrolle. Frank Oz kannte ich tatsächlich vom Sehen nicht. Beim Namen hat es gleich irgendwie Klick gemacht, aber so richtig konnte ich es auch nicht einsortieren. Aber er ist bekannt als Stimme von Yoda. Und er war auch tatsächlich bei der Muppet Show zum Beispiel Puppeteer, also Puppenspieler, zum Beispiel von Miss Piggy, und hat auch da, glaube ich, auch die Stimme geliehen. Und dann die Anna de Armas, die Pflegerin, die also ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, die im Mittelpunkt des Films steht, so die Hauptfigur eigentlich ist, die kann man schon in Blade Runner 2047 gesehen haben, also in dem letzten Blade Runner Film. Und man würde sie auch schon aus dem neuen James Bond kennen.
Echt lustig.
Wenn er denn schon zu sehen wäre.
Ach nee.
Da hat sie scheinbar auch eine große Rolle gespielt. Ja, ganz lustig. Also das heißt, man würde sie jetzt demnächst vielleicht mal wiedersehen. Eigentlich wollte sie übrigens auch erst absagen für den Film, für Knives Out.
Weil sie theoretisch James Bond drehen würde, oder?
Nee, weil sie keinen Bock hatte auf so eine Latino-Rolle.
Ah ja,
und
okay.
Das klang erst für sie so, und dann haben sie sich aber nochmal getroffen und dann konnten sie doch überreden. Und es ist ja tatsächlich, finde ich, nicht ihre Haupteigenschaft, Latina zu sein in diesem Film. Ne? Das spielt eigentlich nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle.
Es spielt für ihre Motive eine große Rolle, weil ihre Mutter illegal eingewandert ist, aber es spielt nicht so eine große Rolle. Also immer mal wieder so ein bisschen im Seitenhieb, weil jeder was anderes sagt, wo sie herkommt, so nach dem Motto, ja, die kommt ja aus Uruguay, nein, ja, und aus Mexiko, die kommt aus sonst, ich weiß nicht, welche Länder alles genannt wurden. Und man fragt sich dann irgendwann, wo kommt sie denn jetzt her? Und tatsächlich wird das im Film nicht geklärt, wo sie ursprünglich herkommt. Das ist ganz lustig.
Ja.
Es bleibt sozusagen Nebensache, aber es ist so ein Teil von ihrer Familie, und wo sie dann quasi außerhalb dieses Herrenhauses lebt, ist quasi ihre kleine Latina-Familie, aber sonst spielt das keine große Rolle, das stimmt.
Genau. Also noch vielleicht zur Einordnung, der Film ist 2019 in die Kinos gekommen und 2020 kam die Blu-ray raus, die wir uns hier angeschaut haben.
Theoretisch auch 2020 in die Kinos nach Deutschland irgendwie gekommen, aber
genau.
Der ist schon 2020 ins Kino gegangen.
Ja. Dann haben wir wirklich, also finde ich, einen sehr interessanten Stab, also eine interessante Crew um den Film herum. Ich muss zugeben, dass ich die meisten da nicht kannte. Es ist erstens der Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson. Dann haben wir Steve Yedlin als Fotograf. Als Director of Photography und Ram Bergman. Und diese Truppe hatte bereits auch den Star Wars Die letzten Jedi gemacht. Und das fand ich schon interessant, weil die hatten den Film abgedreht und der Rian Johnson hatte diese Idee zu diesem Krimi auch schon ganz lange in seinem Kopf und hat es dann endlich geschafft, den Film umzusetzen. Sicherlich auch ein bisschen mit dem Renommee, dass er sich dann da erarbeitet hatte durch Star Wars, und hatte für so einen einfachen Krimi immerhin ein Budget von 40 Millionen zur Verfügung und konnte dann da für so einen Film dann echt aus dem Vollen schöpfen. Hat dann bei Star Wars, Die letzten Jedi, wurde übrigens noch auf Film gedreht tatsächlich, was mich überrascht hatte tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass das tatsächlich noch gemacht wird, gerade bei solchen Filmen, wo normalerweise ja auch relativ viel auf Special Effects gesetzt wird. Das ist ja irgendwie ganz praktisch, wenn du es direkt digital vorliegen hast. Aber er hat jetzt genau in diesem Film, wo man jetzt sagen würde, das ist ja eigentlich gar nicht so nötig, hat er jetzt auf digital gesetzt, also mit einer Digitalkamera gearbeitet und so den Film gedreht. Fand ich ganz interessant, wird dann in einem der Audiokommentare dann auch erläutert, weil er es unter anderem deshalb gemacht, weil tatsächlich die Kameras, zum Beispiel lichtstärker sind die Digitalkameras. Also, und da dort viel in Innenräumen gedreht wurde, war man einfach so in der Lage, mit einer viel schlechteren Lichtsituation trotzdem gute Bilder zu machen. Fand ich ganz interessant, spannend, wie man solche Entscheidungen dann auch treffen kann und nicht so ein bisschen abseits von dem, was man sich vielleicht so als Hobbyfilm-Interessierter vorstellt. Janelle, du kannst immer reingrätschen, ne, wenn du irgendwas sagen willst. Mhm. Ich kann sonst einfach noch ein paar Sachen erzählen. Das erwähne ich auch immer ganz gerne zu den Filmen. Also auf der IMDb hat der Film eine Rating von 7,9, also ist schon richtig gut. Das ist offensichtlich bei vielen Leuten gut angekommen. Und wenn man sich tatsächlich mal die Kritiken zum Film anschaut, dann findet man auch fast nur positive Kritiken zum Film. Also es gibt ganz wenige, die dort auch was Negatives zu erzählen haben. Ich muss tatsächlich zugeben, ich beim Film gucken habe ich so gedacht, ja, ist nett, unterhaltsam, ist gut gemacht, aber so richtig neu war es jetzt nicht. Also ich fand, das war ein...
Aber irgendwie hat der Golden Globes eingeheimt, sogar für einen Oscar nominiert.
Der Golden Globes hat aber auch nur nominiert, glaube ich. Glaube,
ach so, gewonnen.
Ja, gewonnen hat er sie nicht.
Okay, das stimmt,
genau. Aber er wurde wirklich von vielen Kritikern hochgelobt, auf jeden Fall. Und also ist ja auch wirklich gut umgesetzt, handwerklich super gemacht, ein sehr, sehr gutes Skript. Also eine gut umgesetzter Film, finde ich.
Ja, wenn man halt diese Art von Film oder von diesem Mystery mag, dann ist es halt wirklich schön gemacht und modern gemacht, aber trotzdem irgendwie, also es hat viel vertraut, es ist aber schön modern umgesetzt, so, ne?
Also, genau.
Das ist eine schöne, also echt eine schöne Mischung.
Genau. Wobei ich mich, also für mich steht immer noch die Frage im Raum, warum der jetzt 40 Millionen gekostet hat. Also das finde ich immer noch ein bisschen verblüffend. Ich habe so ein bisschen mal überlegt, mal versucht zusammenzutragen, woran könnte das liegen. Klar, natürlich der Cast. Also es wird sicherlich zum Großteil daran liegen, dass dort echt eine große Sammlung von Stars zu finden ist, die sicherlich alle jetzt nicht umsonst gespielt haben. Aber was auch noch interessant war, die haben den Ton für den Film haben sie zum Beispiel bei Skywalker Sound auf der Skywalker Range abgemischt. Könnt mir durchaus vorstellen, dass das jetzt auch nicht umsonst gewesen ist.
Musik in Abbey Road.
Genau,
in
im London, Studio 1. Genau.
Mit großem Orchester.
Genau, größte Aufnahmestudio der Welt übrigens. Ne?
Ja.
Tatsächlich. Und ich habe mal so ein bisschen versucht, das rauszufinden, ob man, also Herr der Ringe wurde ja zum Beispiel auch dort aufgenommen, ne? Die Filmmusik. Was denn das so kosten würde. Und also ich habe eine Sache gefunden, wo man sich so einen Tag dort oder ein paar Tage mieten kann. Und da wird der Wert von 20.000 Pfund am Tag angegeben. Also da kann man also auch ein bisschen Geld irgendwie drin versenken in so eine Musikaufnahme. So nebenbei so ein paar Sachen. Ich glaube, das kann sich sonst auch ein Film oft nicht leisten, wenn er so auf Kante genäht ist, wie das, glaube ich, viele sind. War zum Beispiel auch eine Szene im Film, da soll die Toni Collette tanzen und sie wollte unbedingt zu einer bestimmten Musik tanzen, zu Roxy Music, More Than This. Und dann hat sie gesagt, ich würde das gerne machen und dann hat man das eben gemacht, obwohl das wohl ziemlich teuer war.
Aber das haben sie im Nachhinein erst gemerkt, wie teuer das war, aber die konnten sich das dann trotzdem quasi leisten.
Genau, und ich denke, das liegt dann schon auch so ein bisschen an diesem relativ großen Budget, das man da hatte.
Ja, und dann haben sie irgendwie ein ganzes Gebäude abgefackelt in echt sozusagen, das da kann man ja wahrscheinlich auch nicht immer machen, das stand da zwar schon leer und so, aber ich glaube, das sind alles so Sachen, die man nicht unbedingt bewusst wahrnimmt, aber die wahrscheinlich mit so einem Budget drin sind und mit anderen nicht so. Ne?
Ja, genau.
Irgendwie eine Car Chase auf der Autobahn und ach, keine Ahnung, ne, so viele Sachen.
Die langweiligste Autoverfolgung.
Nee, die dümmste.
Und die dümmste, nicht stimmt, die dümmste.
Ja. Nein.
Also ganz toll fand ich die Häuser, also beziehungsweise das Haus von außen. Ja, da hatten sie halt auch echte Locations, also haben da ein bisschen gescoutet, auch schon bevor das Drehbuch fertig war, hat man dann schon mal gesucht, was man für Häuser sich dort nehmen kann zum Dreh. Hatte dann ein Haus gefunden für die Außenaufnahmen und noch ein anderes für die Innenaufnahmen. Und ich muss sagen, tatsächlich gerade dieses Haus für die Innenaufnahmen ist einrichtungstechnisch so krass. Also ich meine, da wurde ja noch einiges ergänzt, aber trotzdem finde ich, also dieses Haus...
Wahrscheinlich ist das Haus allein schon unbezahlbar und... so eine ganz komische Mischung aus ganz vielen Stilen gefühlt, so ein Halbjugendstil im Innern, aber so ein so ein Schlösschen, also so ein Herrenhaus irgendwie.
Von außen meinst
von
du?
Von außen in den USA mit einem Türmchen hier und noch der Veranda da und einem Balkon dort. Und also schon sehr, sehr groß, ganz ein alleinstehendes, ja, so ein Anwesen richtig, ne, so ein Landsitz.
Ja. Für mich war dieses Haus ein mindestens genauso wichtiger Charakter wie alle anderen Figuren in dem Film. Ja. Also das ist wirklich ein sehr spezielles Haus gewesen. Also sowohl von außen, finde ich, als auch von innen. War schon wirklich enorm.
Und wohl mit historischem Innendekor auch. Ne? Also so die Tapeten waren dann noch zum, da haben sie irgendwas in einem Kommentar gesagt, dass in dem einen Raum so ganz alte, ich weiß nicht, sind das dann Stoff- oder Seidentapeten, also die ganz empfindliche Sachen und der Boden ganz empfindlich und die Teppiche und keine Ahnung. Also da haben sie wohl wirklich einen Schatz ausgegraben. Und lustigerweise dann einen der Hauptdrehorte, nämlich wo die alle befragt werden, ist dann auch so eine extravagante, riesengroße Bibliothek mit Galerie, mit so einem Galerieumlauf mit ganz vielen Büchern und aber auch noch, also die Ausstattung, die Requisite, die muss auch viel geschuftet haben. Die haben da die skurrilsten Dinge, also passend zum Krimi-Autor irgendwie reingestellt, aber auch echt wirklich sehr, sehr, sehr viel, sehr üppig ausgestattet. Und beim dritten, vierten Gucken immer noch die Details, wo man dann die Details mit anguckt, einfach aus jedem Blickwinkel anderen Requisiten da im Bild und also schon sehr, sehr üppig, sage ich mal.
Ja, ja, beeindruckend. Also ich fand es wirklich toll. Es ist irre vollgestopft.
Total.
Also da steht an
ich
jeder...
Ich will da nicht wohnen.
Genau. An jeder Ecke steht irgendwas, irgendeine Figur, irgendeine Statue, irgendein Sofa, was auch immer. Also irgendwas steht eigentlich überall. Und das fand ich auch schon wirklich sehr, eigentlich auch unaufgeräumt. Aber eigentlich so fast ein bisschen wie so ein Museum. Ne?
Ja, fast so ein bisschen. Also als Kind hätte ich mich fürchterlich gefürchtet, glaube ich, in diesem Haus. Also wie so ein Spukschloss.
Ja, oder ist besonders interessant gefunden.
Oder ich weiß besonders nicht genau. Spannend, ja. Ja. Und genau. Dann haben sie irgendwie noch, noch so eine Dachkammer irgendwie auch noch gebaut als Studio, wo sie dann irgendwie die gesamte Treppe nach unten mitgebaut haben, damit sie die Treppe mitfilmen können. Und ja, also wirklich auch ein verwinkelte Drehorte, dann können sie tolle Kamerafahrten machen und so. Also es war schon schick.
Ja. Ja.
Optisch auch üppig und beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und es hat einfach alles tatsächlich trotzdem gut gepasst. Also die Figuren auch, wie die Figuren auch angezogen waren, deren Bekleidung hat irgendwie gepasst. Das war auch so alles ein bisschen extravagant, ein bisschen extrovertiert, ohne dass es jetzt irgendwie total übertrieben gewirkt hätte. War auch passend.
So, hast du noch was?
Ja, ich habe noch eine Sache, wollte ich noch kurz noch erwähnen, weil das auch, finde ich, noch so ein bisschen so dazu passt. Der Ryan Johnson wollte unbedingt eine PG-13-Rating haben. Mhm. Also sprich, dass auch Kinder oder ganz junge Jugendliche in den Film gehen können. Und da mussten sie am Anfang des Films zum Beispiel direkt erstmal das Blut ein bisschen entfärben. Das war ein bisschen zu grell.
Die haben das komplett wegretuschiert, was sie vorher schön gesplättert hatten.
Ja, das auch, genau, aber auch das Blut haben sie doch dann irgendwie auch entsättigt, so hatte ich das verstanden.
Ach so,
also dass es nicht mehr so, nicht so grell war. Weil man sah, sieht ja noch ein bisschen Blut, aber eben das nicht mehr so, nicht mehr so massiv und nicht so weit verteilt, genau. Weil ursprünglich war es ja auch, hatten sie es, glaube ich, auch an die Kamera quasi rangespritzt oder irgendwie sowas. Und war wohl sehr, sehr, sehr überdreht ursprünglich. Und dann aber sie hatten wohl auch Flüche rausschneiden müssen und so und dann auch teilweise per ADR das dann übersprechen müssen, weil wohl auch da einige unappropriate waren und die dann kein PG-13-Rating bekommen hätten.
Oder sie haben es aber auch von vornherein ein bisschen entschärft, ne? Also
das hat ja, das war ja sein Plan von Anfang an eben. Ne?
Und deswegen gibt es wenig Fuck you in dem Film.
Genau, genau. Und trotzdem war es wohl noch, also das war das, was ich mitbekommen hatte, auch dann noch zu viel und mussten sie wohl auch noch ein bisschen was rauskürzen. Genau, das war das, was ich noch ergänzen wollte dazu. Auch nochmal ein kurzer Hinweis an der Stelle mal eben, wer ein bisschen nachlesen will. Wir werden auch in den Shownotes die Sachen dann alle hinterlegen auf der Webseite www.drüberquatschen.de. Da könnt ihr, da findet ihr auch ganz viel. Da findet ihr auch noch ein paar Links, wo ihr auch noch ein bisschen was nachlesen könnt. Wir versuchen das da ein bisschen so zusammenzufassen, was wir jetzt hier auch so erzählen und euch dann auch ein bisschen zur Verfügung zu stellen. www.drüberquatschen.de. Aber da, die müsstet ihr eigentlich kennen, diese Seite, weil ihr ja den Podcast schon mal irgendwo abonniert habt. Achso, und vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Der zweite Teil ist bereits in Planung. Also tatsächlich ist Geld für von Lionsgate, von der Produktionsfirma, schon freigegeben. Angeblich hat wohl, glaube ich, auch schon Daniel Craig zugesagt. Also es wird wohl einen weiteren Teil geben.
Benoit Blanc, Teil 2.
Genau.
Ja. Das hat der Regisseur auch in seinen Audiokommentaren mehrfach erwähnt, dass er das gerne machen würde.
Genau.
Aber, ja. Ja, okay, das können wir ja gleich bei den Kommentaren nochmal erwähnen, diskutieren.
Genau, wollen wir das machen? Wollen wir dann mal dahin gehen?
Ja.
Ich überlege gerade noch, ob ich noch was vergessen habe. Aber eigentlich nicht. Also der Film ist relativ lang. Er geht über 2 Stunden lang. Das ist, glaube ich, keine Minute langweilig. Finde ich jedenfalls. Es gibt 2 Audiokommentare zum Film. Das heißt, wenn man alles gucken will, hat man eine ganze Weile zu tun, was wir eben auch gemacht haben. Ja, genau. Und dazu kommt auch eine ganze Menge Bonusmaterial. Und das ist überraschenderweise, also wie ich finde, überraschenderweise, auch mal richtig gut. Oft ist das ja nur so Standardkost. Aber da ist ein tatsächlich über 120-minütiges Making-of dabei.
Tatsächlich wenig Selbstlob, sondern viel Interessantes. Da hast du recht.
Ja.
Ja. Wenig. Ach, alle waren so nett und ach, wir haben uns so gut verstanden, sondern relativ viel über die Figuren und den Film und das Machen des Films. Ja.
Genau. Also auch wirklich in einzelne Häppchen unterteilt, so thematisch unterteilt in kürzere Filme. Aber sehr gut gemacht und tatsächlich abseits von den allgemeinen Floskeln auch, finde ich, und recht ausführlich beschrieben. Das vielleicht auch noch ergänzt dazu. Genau. Wollen wir zum ersten Audiokommentar kommen? Magst du kurz was erzählen oder soll ich?
Der erste Kommentar macht der Drehbuchautor und Regisseur alleine quasi. André hat dann nochmal rausgefunden, dass das anscheinend ein Kino-Audio-Kommentar war. Wobei wir uns beide nicht genau vorstellen können, wie das dann da abgelaufen ist, ob man dann irgendwie wie so ein Audioguide im Museum noch zum Film dazu kriegt oder was, wie das dann funktioniert oder ob es eine extra Vorstellung gibt. Ich weiß es nicht. Hast du da nochmal nachrecherchiert?
Ich habe tatsächlich nochmal nachgelesen. Das wollte ich eigentlich, ist ja nicht schlimm, hatte ich mir für den Schluss aufgehoben, aber macht ja nichts. Genau, das ist wirklich was total Besonderes. Gibt's, ist aber nicht einzigartig. Meiner Lieblingsregisseure Kevin Smith, den man von Clarks kennt, Mallrats oder Chasing Amy oder Dogma, macht das auch gerne in seinen Filmen. Mhm. Hat er auch schon oft gemacht, dass er tatsächlich vor der Veröffentlichung des Films im Kino Audiokommentare dazu gesprochen hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie die dann an den Konsumenten gekommen sind. Ich vermute aber per Download, dass man sich das auf seinen MP3-Player dann lädt und dann damit ins Kino geht und sich dann das dann nebenbei anhören kann. Das ist meine Vermutung. Und das ist tatsächlich, gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag mittlerweile oder Untereintrag zu Audio-Commentaries, nennt sich dann In-Theater-Audio-Commentaries auf Englisch, dass man sich das dann eben runterladen und dann auch gleichzeitig anhören kann. Finde ich eine spannende Idee, ist natürlich toll. Vielleicht lockt das ja noch den einen oder anderen nochmal ein zweites Mal ins Kino. Ist ja auch eigentlich eine ganz gute Idee.
Bei dem Film will man den sowieso noch mal gucken, wenn man das Ende gesehen hat, weil man dann die ganzen Rückblenden und alles noch mal irgendwie anders einordnet und noch mal mit anderem Blick drauf guckt.
Das ist definitiv so, ja, auf jeden Fall. Es gibt so ein paar Filme, finde ich, immer wieder, die man gerne noch ein paar Mal guckt. Bei manchen ist man eigentlich froh, wenn man durch ist.
Ja. Also Regisseur macht einen eigenen Audiokommentar ohne weitere Personen und erzählt eben zum Film, zum Entstehen, zu einzelnen Szenen, so ein bisschen Hintergründe, einiges Interessantes. So.
Er hat sich offensichtlich gut vorbereitet.
Ja.
Also er kann mit 4 Details aufwarten an der richtigen Stelle. Dort vermute ich mal irgendwie sich ein Skript geschrieben oder sowas, dass er weiß, an welcher Stelle er was sagen soll, weil da eigentlich, also ich würde sagen, 90% der Zeit redet er in einem guten Englisch. Also ich als Deutscher verstehe das zumindest gut. Ein bisschen schade ist, dass es keine Untertitel gibt, die es einem manchmal dann noch ein bisschen einfacher machen, es zu verstehen. Aber wie gesagt, das Englisch selbst ist auch so gut, dass man es verstehen kann. Naja, und ich finde, er erzählt relativ wenig so Trivia Also es ist ja auch ziemlich oft so, finde ich, dass so in Audiokommentaren dann viel erzählt wird darüber, dass der Schauspieler das zu dem gesagt hat oder der besonders lustig war oder was auch immer. Und der Rian Johnson, der erzählt wirklich wahnsinnig viel über die Produktion des Films und über das Drehbuchschreiben und so. Fand ich wirklich interessant.
Ja, also und auch über seine Figuren, so wie er die, zum Teil wie er die angelegt hat oder eben, dass man, also wirklich so aus Sicht des Drehbuchschreibers, des Autors oder der Autorin dann nochmal erfährt, was er sich so dabei gedacht hat, was die Zuschauer mitnehmen und mit wem sie mitfiebern und wie sie das, wie man hinkriegt, dass sie quasi sich auf einerseits sozusagen auf die ganzen Personen einlassen und die überhaupt, also die sind, es ist eine große Familie, also ein bisschen wie beim Orient Express, sehr viele Menschen, die auch am Anfang relativ schnell zu Wort kommen, also muss ich so ein bisschen reinfinden, wer es wäre, so, und sich das irgendwie merken, aber er hat das wirklich ganz gut angelegt und erzählt dann zum Beispiel, dass da werden dann die Namen, die Vornamen eingeblendet, von denen die befragt werden, unter anderem, weil es eben so viele sind und dass das eben relativ spät in der Produktion sozusagen nochmal entschieden wurde, dass man das braucht, so, damit man sich schneller und besser zurechtfindet in dieser Fülle von Informationen, die am Anfang auch gegeben werden und solche Kleinigkeiten, aber da verschwimmt es vielleicht ein bisschen mit den Extra, also mit dem Making-of, aber dass sie eben sein Kameramann oder Director of Photography oder wie man ihn auch nennen möchte, eben gerne digital drehen wollte und eigentlich der Produzent und er gar nicht wollten, sondern den Film als Material lieben und die Diskussion eben war, dass man sich jetzt in seinem künstlerischen Ausdruck jetzt nicht vom Material bestimmen oder einschränken lassen soll und letztendlich sieht es tatsächlich trotzdem sehr nach Film aus. Also die Optik haben sie dann quasi nochmal so angepasst und über die Color Scheme, irgendwie nochmal ganz viel quasi daran gedreht, dass eben in diesem Haus auch viel mit Licht eben, was André schon gesagt hat, mit wenig zusätzlichem Licht, viel mit Tageslicht und eben kleineren Lampen im Innern, die dann im Set direkt Sachen beleuchtet haben, arbeiten konnten und so. Also das sind dann so Details, die ganz spannend sind.
Ja, so ein Beispiel hat er es auch noch kurz erläutert. Da ging es um so eine besonders kontrastreiche Szene mit einer Lampe im Gegenlicht, wo sie dann tatsächlich dafür dann auch noch ein Plugin entwickelt haben, dass eben diese Beleuchtung dann eben wie auf einem Film aussehen lässt. Also tatsächlich so, als würde das eben mit Film gefilmt und nicht mit einer Digitalkamera gefilmt werden, weil es dort offensichtlich deutliche Unterschiede gibt. Mich hat es dann interessiert, was sie sich denn da jetzt für eine Digitalkamera dann da genommen haben. Er hatte das auch kurz erwähnt. Eine Alexa hatte er nur gesagt, das ist eine Kamera von Arri. Die gibt es ja schon lange, eine etablierte Kamerafirma im Film-Kinobereich. Das ist die Arri Alexa Mini, die dort wohl verwendet haben, kann man sich für 50.000 Dollar kaufen, wenn man möchte. Das ist aber dann nur die Kamera, nur der Body. Also da ist dann noch nichts dabei. Zum Beispiel auch noch kein Sucher dabei oder so. Das ist dann tatsächlich also nur quasi der Kasten, in dem der Film, das Licht sozusagen in digitale Signale umgewandelt wird. So ein passendes Objektiv, so findet man dann so um die 15.000 Euro. Eins, aber man braucht ja meistens noch ein paar mehr. Und naja, also mit dem ganzen Zubehör und so zusammen kommt man dann, denke ich mal, locker auf so ein bestimmt auf 100.000, wenn man sowas dann kaufen will. Aber man kann sich so eine Geräte, glaube ich, mittlerweile auch leihen, wenn man da nicht das Geld komplett ausgeben will. Ich fand es interessant, was er noch meinte, so mit seiner, ich glaube, das hat er sogar mehrfach erwähnt, also zumindest habe ich das irgendwie mehrfach in Erinnerung, dass er meinte, dass er seine Rolle als Job, seine Rolle als Regisseur, dass er den Job von darin sieht, dass er die Aufnahmen so effizient wie möglich gestalten will. Also, dass das so wichtig für ihn ist, wenn alles andere gut funktioniert, dass das auch noch eine seiner Hauptaufgaben ist. Eigentlich so ein bisschen schon fast eigentlich so eine Produzentensicht ist, fand ich ganz interessant. Ja, auch so dem Blick aufs Geld.
Ja, wobei er dann eben sich auch mehrfach gesagt hat, dass er sich dadurch auch ein Stück weit beschränkt während des Drehens, bewusst beschränkt auf eben jetzt eine Einstellung, weil es nicht noch, weil nicht noch die Gegenseite oder sonst wie was oder nicht noch der dritte Take gemacht wurde, ne? Und dass er sich das manchmal selber, sich in dem Sinn selber beschneidet, aber eben eigentlich weiß er, was er möchte, so ein bisschen, ne? So, und wenn er das kriegt, dann bleibt es dabei und dann ist vielleicht auch nach zwei Takes Schluss und dann kriegen die Schauspieler eben nicht 15 Versuche, sondern halt nur zwei. Und wenn er meint, das ist gut, dann ist gut und er bleibt dann wohl auch dabei. So. Mhm. Also und deswegen konnten sie das auch, also sie haben wohl relativ kurze Drehzeit auch gehabt. Also dieser ganze Film ist in einem Affenzahn entstanden. Es hat nur ein Jahr gebraucht, ne? Also vom Drehbuch schreiben bis zum Fertigstellen oder so.
Man hatte auch das Gefühl, dass er sehr ziemlich stolz drauf ist, ne? Ja. Also fand ich schon. Aber es ist natürlich auch nach einem Film wie Star Wars, der letztlich, glaube ich, irgendwie, ich glaube, 4 Jahre, ja, glaube ich, gedauert hat, also bis der fertig war.
Wollten sie mal was Kleines, Feines machen, wobei klein, ja, und fein in dem Fall nicht so richtig passt, aber
ja, für ihn dann schon.
Opulent ist es trotzdem und natürlich ja, glorreich besetzt, aber ja.
Ja, interessant. Ja,
ja, also, dass das so schnell ging, darüber geht es dann auch in dem Making-of noch mehr oder über die Entstehung und den Rahmen. Also er erzählt schon nah am Film, nah an dem, was man sieht im Audiokommentar. Aber in meiner Erinnerung verschwimmt das, glaube ich, manchmal so ein bisschen, was jetzt aus welchem Kommentar oder was aus welcher Informationsquelle quasi kommt.
Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, dass er, und aber ich glaube auch, weil er das auch zweimal erzählt hat, dass er Schauspieler nicht beneidet, die im Film essen müssen. Weil es eben auch eben so oft so viele Takes gibt, dieser Essensszenen, und dann müssen sie so oft essen und so viel essen.
So viel von den gleichen vor allem. Also Chris Evans musste einmal einen ganzen Tag lang Butterkekse essen und
belgische
Butterkekse, was in Belgien gut angekommen ist bei irgendeiner Vorführung, aber wo er meinte, nach einem Keks klebt ja eigentlich schon der ganze Rachen von diesem Buttergeschmack oder dem Butterfett und der hätte den ganzen Tag essen müssen.
Genau.
Ja.
Janina, weißt du, was Tropes sind?
Nein, ich erinnere mich jetzt nicht direkt.
Okay, ja, das fand ich auch interessant, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, Drehbuch schreiben und so. Also ein Trope im Filmbereich sind so, ja, eigentlich, wenn man es negativ übersetzt, sind Klischees in Filmen. Man könnte es, mir fällt gerade keine neutrale Bezeichnung ein dafür, aber es ist zum Beispiel eben, also ein Trope in einer Murder Mystery ist zum Beispiel, sind die dümmlichen örtlichen Polizisten zum Beispiel oder der offensichtlich Verdächtige, der es dann doch nicht ist. Oder der Nebel. Bei unserem Film haben wir es auch gehabt, gleich am Anfang, der wallende Nebel um das Haus herum und so. Das sind so Tropes, also so typische Erzählmuster, die man in so bestimmten Genres immer hat. Ja, und darüber erzählt er auch, dass er das verwendet hat und wie er das eben geschrieben hat. Schreibt ein bisschen was vom Drehbuch schreiben. Er ist dabei auch den Begriff Beats fallen, der so ein Begriff ist, den man mittlerweile, der wohl beim Drehbuch schreiben etabliert ist, wo es darum geht, dass also ein Beat ist letztlich so nochmal ein Teil einer Szene, der bestimmt dann unter anderem auch dann die Geschwindigkeit des Films, also wie schnell man diese Beats nacheinander bringt. In einem Drama gibt es zum Beispiel nicht so viele Beats, da dauert ein Beat länger, und in einem Actionfilm sind die Beats halt deutlich kürzer und dadurch definiert sich ein bisschen die Geschwindigkeit, aber auch zum Beispiel auch die Länge eines Dialoges und so weiter. Kann man alles nochmal nachlesen, wenn man möchte. Gibt es auch ganz spannende Bücher, die man auch versteht, wenn man nicht in dem Business groß geworden ist. Würde ich mal kurz hier auch mal eben mal ein paar Buchtipps einwerfen. Das ist zum Beispiel Rettet die Katze von Blake Snyder. Gibt es auf Deutsch tatsächlich, oder Save the Cat im englischen Original. Ein ganz interessantes Buch. Oder The Writer's Journey von Christopher Vogler. Da geht es um den Mythos, der in Filmen eine große Rolle spielt. In dem Fall ist es dann die sogenannte Heldenreise. Darum geht es da ein bisschen. Und dann gibt es noch auch ein Klassiker, Screenplay Foundations of Screenwriting von Sid Field. Also wer sich mit dem Thema ein bisschen näher auseinandersetzen möchte, kann da ganz viel nachlesen. Das ist ein sehr, sehr spannendes und aber auch natürlich ein sehr, sehr endloses Thema, wenn man da mal ein bisschen tiefer reingehen will. Der Blake Snyder in Rettet die Katze hat da so ein Der beschreibt eigentlich so ein Rezept für erfolgreiche Drehbücher, also wie so ein Backrezept eigentlich. So, er sagt so, das und das und das musst du machen, damit der Film erfolgreich wird. Macht dich so ein bisschen lustig dann in diesem Buch auch über Filme, die nicht so diesem Schema folgen, dass er das beschreibt. Zum Beispiel Memento führt er da zum Beispiel auf. Und so mit dem Argument, naja, was hat der Film schon eingespielt? Der hatte nur 40 Millionen eingespielt. Das ist natürlich ganz schön wenig, also tatsächlich für Hollywood-Filme, aber Memento ist von Christopher Nolan einer der ersten Filme gewesen und Christopher Nolan hat mittlerweile natürlich auch schon ganz andere Filme gemacht und trotzdem sind die alle immer ein bisschen besonders und manchmal lohnt es sich eben doch, vielleicht finde ich, auch mal Filme etwas anders anzugehen und mit anderen Ideen umzusetzen. Christopher Nolan hat also Insomnia zum Beispiel geschrieben, die aktuelleren Batman-Verfilmungen, Inception, Interstellar, Dunkirk oder jetzt auch Tenet, ganz aktuell. Und er hat sich da schon so das Besondere, finde ich, ein bisschen bewahrt in seinen Filmen. Also ich finde das interessant, was der Blake Snyder schreibt und da ist bestimmt was dran an vielen Dingen. Aber andererseits denke ich mir mal, ja, wenn alle das so machen würden, dann würden die Filme so langweilig werden.
Ja. Wenn du nur nach dem Mainstream und nur nach der klassischen Erzählgeschichte gehst.
Wie gesagt, also das, ich glaube tatsächlich, dass so ein Rezept für einen erfolgreichen Hollywood-Film, das kann vielleicht so funktionieren, manchmal, aber es wird auch nicht immer funktionieren, vor allem wenn es so offensichtlich ist. Also man so das Gefühl hat, okay, da hat jetzt wieder jemand aus den Töpfen des Erfolgs sich einen neuen Film zusammengeschüttelt aus den Bausteinen, ne, irgendwie. Manchmal merkt man sowas, finde ich auch, und dann funktioniert es eben nicht. Aber kann sicherlich auch ein Leitfaden sein, an dem man sich entlanghangeln kann, wenn man das möchte.
Was noch so ein witziges Detail ist, was wir gar nicht erwähnt haben, dass am Anfang der Detective auch quasi rätselt, warum er denn dort vor Ort ist, weil er nämlich einen Umschlag mit Geld gekriegt hat und einen Ausschnitt von dem Bericht von dem Selbstmord des Krimi-Autorens und dann quasi dahin geschickt wurde zum Untersuchen des Mysteries, dass das doch nicht einfach so ein einfacher Selbstmord war. Das ist so eine ganz nette Besonderheit, ne, dass der Detective am Anfang selber eigentlich ein Rätsel lösen muss. Und die Polizisten sind nicht dumm in dem.
Ja, aber halt auch nicht so, ne? Sie sind nicht so helle.
Sie sind halt so ganz okay in ihrer Arbeit, aber die kriegen halt nicht das alles, die ganzen Feinheiten so mit, die der Benoit Blanc, der super Privatdetektiv, mitkriegt.
Genau. Also ich denke mal, wir werden jetzt ja vielleicht nicht alles, wir müssen ja jetzt nicht den Audiokommentar nacherzählen, aber so ein paar Punkte hatte ich mir notiert. Eigentlich hätte ich jetzt noch zwei Sachen, die ich da noch ergänzen kann, die ich interessant fand. Die würde ich noch erwähnen wollen. Das eine ist, fand ich interessant, dass die Verfolgungsjagd ursprünglich ohne Musik geplant war. Und man sich dachte, wir versuchen den Film oder die Verfolgungsjagd dadurch spannend zu machen, dass wir einfach die Motoren quietschen hören sozusagen. Also das oder die Motoren hören und die Reifen quietschen hören. Und dass sozusagen die Musik zur Verfolgungsjagd ist, aber dann... Das war die ursprüngliche Planung vom Regisseur und dann hat aber der Komponist doch Musik dazu einfach gemacht und hat es ihm vorgestellt und dann hat der Ryan Johnson gemerkt, ach Mensch, das kommt doch besser rüber so, nehmen wir mal die Musik doch mit dazu.
Sie haben wohl schon viel am Sounddesign dieser Verfolgungsjagd gebastelt gehabt, also, zu dem Zeitpunkt.
Genau. Noch ein kleines Detail, das ich sonst noch erwähnen wollen würde, falls das jemand jetzt noch nicht gesehen hat, den Film, oder nochmal gucken möchte. Im Haus hängt auch das Porträt des Ermordeten und es ändert sich mindestens einmal, wobei ich jetzt schon das Gefühl hatte, dass es sich tatsächlich auch einen Zwischenschritt gibt.
Ja.
Dass sich das Gesicht tatsächlich im Laufe des Films leicht ändert. Ist immer mal wieder zu sehen im Hintergrund. Im Übrigen auch interessant, weil es noch gar nicht tatsächlich da hing, sondern an der Stelle, wo das Bild im fertigen Film hängt, nur ein Greenscreen hing. Und man das erst im Nachhinein dort reinkopiert hat, weil das Bild einfach noch nicht fertig gemalt war.
Ja.
Und man das erst im Nachhinein dann eingefügt hat. Das ist natürlich dann ein Kinderspiel für jemanden, der sich mit Special Effects Filmen deutlich besser auskennt, ist das sicherlich dann ganz schnell gemacht und ganz ohne Probleme umzusetzen.
Ja.
Genau, wie fandst du das? Ja, wie fandst du den Kommentar?
Also den ersten fand ich ziemlich gut und ziemlich interessant, weil er halt doch recht viel auch zum Film, im Film, zu den Figuren, zum, was er sich gedacht hat dabei oder wo es Punkte gab, die er gerne erwähnen möchte. Ne? Also hat sich da schon, glaube ich, viel Gedanken gemacht, wie du schon gesagt hast. Es klingt fast geskriptet, wobei es beim ersten Mal nicht unbedingt so rüberkommt. Aber wenn wir jetzt zum zweiten Kommentar
kommen wir gleich, genau.
Dann merkt man das im Nachhinein eher.
Ja. Also ich habe mir hier so eine kleine Bewertungsliste gemacht, sechsstufig von schrecklich bis exzellent. Und bei mir landet das also kurz vor exzellent, der Audiokommentar. Ich finde den wirklich richtig, richtig gut. Der ist schön dicht, ist umfangreich, ist nicht nur Gelaber, ganz toll auch erzählt. Also man merkt schon, dass er sich da wirklich gut vorbereitet hat und fand den wirklich sehr, sehr gut.
Also, und dass er, also
eine echte Bereicherung.
Ja, und vielleicht, weil er eben das Drehbuch, also die, sagen wir es so, das Drehbuch hat er relativ schnell geschrieben, aber er hat wohl schon 10 Jahre die Idee mit sich rumgetragen, dass er das gerne mal machen möchte, so ein Mystery, weil er eben auch so ein Agatha Christie oder was auch immer Fan war. Und das ist schon auch mehr eine Hommage an das Genre. So, ne? Also das sagt er wohl auch. Und dass er sich da nicht drüber lustig machen möchte und dass zwar immer auch lustige Dinge zwischendrin sind, aber die Mehrheit bei den Charakteren liegen und eben nicht so beim Format oder bei der Art des Films. Und das merkt man schon, dass er da mit sehr viel Liebe zum Detail und mit sehr großem Engagement das gemacht hat und dass das, glaube ich, schon einer ist, der ihm sehr am Herzen liegt. So. Und dass er da, wie du schon sagtest, irgendwie auch wahrscheinlich sehr stolz drauf ist, dass sie das so gut und auch mit diesen Schauspielern und so, ne, alles hingekriegt haben. Ja.
Genau, er meinte, einer seiner Lieblingsfilme wäre Sleuth. Also Mord mit kleinen Fehlern im Deutschen heißt er, mit Michael Caine und Sir Laurence Olivier von 1972, glaube ich, oder sowas in dem Dreh. Und da gibt es tatsächlich auch so ein paar Parallelen. Also da geht es zum Beispiel auch um Krimi-Autor und so. Und interessanterweise gibt es eine Neuverfilmung von, glaube ich, 2012 auch zu dem Film Sleuth. Wieder mit Michael Caine, aber diesmal zusammen mit Jude Law in den Hauptrollen. Haben wir beide noch nicht gesehen, würde ich mir, glaube ich, auch mal angucken wollen. Dummerweise ist aber tatsächlich der alte Film gerade nicht als Blu-ray erhältlich. Natürlich immer in der Hoffnung, dort auch wieder einen Audiokommentar vorfinden zu können, gibt es aber aktuell nicht.
Und was lustig ist, wo Hommage an Krimi-Autoren oder so, dann guckt die Mutter von Martha, Mord ist ihr Hobby, heißt das, glaube ich, auf Deutsch, wo die auch eine Krimi-Autorin immer irgendwelche echten Mordfälle aufklärt. Und, aber im Spanischen, aber auf Spanisch guckt sie es. Ne? Also das ist auch so eine lustige kleiner Seitenausflug. Ja.
Beide zufrieden gewesen, fanden wir beide sehr gut. Ne? Also wir haben uns unterhalten gefühlt und haben die zusätzlichen 130 Minuten nicht bereut, die wir da das geguckt haben. Wollen wir mal weitergehen zum zweiten Kommentar? Also ich kann ja mal kurz vorlesen, was bei mir steht. Das ist alles an Notizen.
Naja, weil 80% haben wir schon gehört gehabt. So.
Genau.
Nämlich die Redezeit, die Ryan redet sozusagen.
Genau, ja. Und zwar exakt, eigentlich exakt. Also ich glaube, er hatte tatsächlich ein Skript, das er noch aus dem ersten Kommentar hatte. Das hatte er jetzt wieder dabei. Er hat so vieles genauso erzählt.
Wortlaut, ne? Oder sehr nah an dem, also haben wir uns jetzt nicht die Mühe gemacht, das zu vergleichen, aber sehr nah am Wortlaut.
Ja. Und leider war das, also vielleicht sollten wir das noch kurz erwähnen, also Ryan Johnson hat...
eigentlich war es mit mehreren Leuten.
Genau. Ryan Johnson, der Drehbuchautor und Regisseur, hat also wieder den Audiokommentar gemacht. Dabei war aber auch Noah Segan, der spielt einen der beiden, ich sage jetzt mal, Dorfpolizisten. Im Film wird er Trooper Wagner genannt. Und der DP, also der Ja, mir fällt immer das deutsche Wort nicht ein, das gibt's doch nicht.
Ermittler?
Nein, der
Kameramann.
Der Kameramann Steve Yedlin, der war auch noch mit dabei. Aber leider war es ihm wirklich so, dass Rian Johnson, naja, da 80% der Zeit das erzählt hat, was er im ersten Kommentar auch schon erzählt hatte. Und die anderen beiden haben so ab und zu mal ein bisschen was ergänzt. Aber irgendwie waren sie so Sidekicks. Und
Aber da hätte ich jetzt gedacht, dass der Kameramensch mehr erzählt. So, ne? Also,
ja, das fand ich sehr, sehr schade.
Das war schade. Also bis auf diese Lichtgeschichten, die hat er nochmal erläutert, dass sie Day for Night und Dawn for Night gedreht haben. Also teilweise haben sie so, also wie ich das verstanden habe, so halbtransparente Aufsätze auf die Fenster gemacht, sodass man noch durchgucken konnte, aber es eben aussah, als wäre es dämmerig oder Nacht. Also dass sozusagen das Tageslicht eigentlich die Szene weiter beleuchtet hat, aber wenn man aus dem Fenster geguckt hat, also eigentlich ganz clever gemacht. Also das merkt man nicht. Und was der Regisseur auch erwähnt hat, dass man eigentlich anhand der Belaubung der Bäume sehen kann, welche Szenen zuerst und am Schluss gedreht wurden, weil sie halt im Herbst und Winter gedreht haben. Zum Glück lag kein Schnee. Dann konnten sie sozusagen normal drehen. Manchmal ist tatsächlich draußen Nebel, manchmal Sonne, manchmal herbstgraues Wetter. Aber eben, es ist ja nicht in der Reihenfolge gedreht worden, in dem es in Film auftritt, sondern dann hat man manchmal die wunderschönen roten Ahornblätter im Hintergrund und im nächsten Schnitt sind dann gar keine Blätter mehr an den Bäumen. Aber wenn er das nicht erzählt hätte, wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, muss ich sagen.
Ja, und das ist es dann eigentlich schon, ne? Zum zweiten Kommentar.
Ja, der zweite Kommentar, oft hat man wirklich mehr, dass sich die Leute mehr unterhalten beim Kommentieren. Manchmal ist es sehr langweilig, weil sie sich halt über irgendeinen Quatsch unterhalten. Aber da haben sie sich kaum wirklich miteinander auch über den Film unterhalten, sondern ja, das war sehr dominant vom Regisseur.
Ja, der erste oder zweite Audiokommentar hätte gereicht. Also es ist einfach tatsächlich zu viel, was doppelt ist, finde ich. Also hätte man sich einen von beiden wirklich sparen können, weil es einfach zu viel inhaltliche Parallelen oder Ähnlichkeiten gab.
Also guckt euch lieber einen an und dann die Extras.
Genau.
Da kommt auf jeden Fall deutlich mehr,
finde ich auch,
an Informationen drüber.
Ja, aber trotz allem finde ich also eine echte Empfehlung für Freunde des Kinos und Freunde des Filmemachens. Erstens, weil der Film gut ist und zweitens, weil die Bonusmaterialien mal richtig gut sind. Also wir werden relativ selten über die Bonusmaterialien sprechen, weil sie oft einfach Standard sind und nicht interessant. Hier an dieser Stelle ist es gut. Genauso wie auch eben einer von beiden Audiokommentaren super, super interessant ist und inhaltsschwer oder inhaltsreich. Wirklich interessant.
Ja, wenn man sein Nähprojekt weitermacht und dabei irgendwas hören möchte, kann man ja beide hören. Oder ein Ausmalbild malen möchte oder irgendwas. Keine Ahnung. Aber es lohnt sich wirklich kaum. Also das war so ein bisschen enttäuschend. Das war so ein bisschen schade, weil ja eigentlich sonst noch mehr Personen auch eine andere Perspektive oder auch andere Informationen reinbringen können. Ja. Da hat man immer so ein bisschen drauf gewartet. Dann kam aber nichts. Also
das war es eigentlich dann zu dem zweiten Kommentar. Und aus meiner Sicht können wir den Sack dann eigentlich auch schon fast dicht machen. Ich würde eigentlich noch mal ganz gern kurz dazu aufrufen, dass ihr auf unsere Webseite geht. Ihr könnt dort auch zum Beispiel per Kontaktformular mit uns Kontakt aufnehmen, da wir keine Social-Media-Accounts haben und wahrscheinlich auch nie haben werden, wäre das der beste Weg, mit uns in Kontakt zu treten.
Sag niemals nie.
ja, genau. Ihr könnt natürlich auch super gerne, würden wir uns auch freuen, Kommentare hinterlassen auf der Website. Irgendwann gibt es uns auch bei iTunes, da dürft ihr uns natürlich auch gerne bewerten. Ich würde sagen, Janina, hast du noch was? Möchtest du noch was sagen?
Knives Out als Titel taucht auch fast ganz am Schluss dieses Films sehr schön im Bild auf. Mit diesem Kunstwerk aus Messern und wo es so eine schöne Kamerafahrt gibt, da ist mir das aufgefallen. Und ein Knife war ja auch out sozusagen. War rausgezogen. Ja, nein, das passt sehr schön zum Titel. Man gibt einen schönen fast Abschlussbild. Ist nicht ganz der Abschluss, aber fast am Ende des Films. Ja. Das ist mir nur aufgefallen.
Ja, dann bleibt eigentlich ja nur noch zu sagen,
schön, dass wir drüber geredet haben.
Tschüss, macht's gut.
Das war Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast.